Bevor wir zu unserem Bibeltext kommen, möchte ich gerne noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du uns nah bist, so wie wir es gerade gesungen haben im Lied. Und du bist uns nah, du möchtest zu uns reden, aber du weißt auch um unsere Herzen, wie es da aussieht, was wir vom Tag her mitnehmen an freudigen Erlebnissen, von belastenden Erlebnissen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, das alles abzulegen, vor dich hinzulegen, damit wir auf dein Reden hören können. Herr, rede du, wir möchten hören. Amen. Heute starten wir in unseren Bibelabenden eine neue Reihe, und zwar über die sogenannten sieben Sendschreiben der Offenbarung. Die Offenbarung, die wurde ja von Johannes, dem Apostel Jesu, geschrieben. Er war ja ein Sohn von Zebedäus. Jesus hatte ihn besonders ausgewählt, in seine Jüngerschaft zu kommen. Und der Johannes war wohl der jüngste der 12 Jünger Jesu. Das ist deshalb wahrscheinlich so, weil er sehr alt geworden ist. Zumindest weiß man von der Kirchengeschichte, dass er die Offenbarung ungefähr 95 nach Christus geschrieben hat. Also etwa 95 nach Christus. Das heißt, wo Jesus ihn berufen hat, in die Nachfolge zu kommen, da muss der Johannes noch sehr jung gewesen sein. Und jetzt war es so, der Johannes hat ja die Offenbarung aufgeschrieben, als er auf Patmos war. Er musste dorthin in die Verbannung. Und jetzt hat Gott dem Johannes all das, was wir in der Offenbarung lesen können, geoffenbart. Deshalb heißt es ja auch Offenbarung. Und wenn wir jetzt uns mit der Offenbarung beschäftigen, hören wir nicht einfach den Johannes, der seine eigenen Gedanken wiedergibt, sondern da hören wir Gottes Stimme. Wir beschäftigen uns nicht mit menschlichen Ideen und Gedanken, sondern mit göttlicher Offenbarung. Und jetzt ist etwas ganz interessant bei den sieben Sendschreiben in der Offenbarung. Die stehen ja in Offenbarung 2 und 3. Nämlich jedes der sieben Sendschreiben enthält einen Satz, der überall identisch ist. Nämlich, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Durch das, was Jesus Christus damals dem Johannes geoffenbart hat, hat er einmal den einzelnen Ortsgemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamon und so, wie die alle heißen, was sagen wollen, den einzelnen Ortsgemeinden. Aber das, was Jesus den einzelnen Ortsgemeinden gesagt hat, das galt letztendlich für alle sieben Gemeinden. Und letztlich nicht nur für alle sieben Gemeinden, sondern auch für alle Gemeinden zu allen Zeiten. Also wenn wir uns mit den sieben Sendschreiben beschäftigen, da hören wir nicht nur das, was Jesus damals den Gemeinden gesagt hat, sondern was Jesus auch uns heute als Gemeinde hier und jetzt sagen möchte. Wir wenden uns jetzt dem ersten Sendschreiben zu, Offenbarung 2. Das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass das erste Sendschreiben, das der Johannes von Jesus gehört hat, ein Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus ist. Warum ist das so interessant? Das ist deshalb so interessant, weil Johannes der Apostel, das weiß man aus der Kirchengeschichte, war lange Zeit in Ephesus als Gemeindeleiter tätig. Also hier wird dann die Gemeinde als erstes adressiert, wo der Johannes selber tätig gewesen ist. Mit anderen Worten kann man auch sagen, bevor der Johannes im Auftrag von Jesus anderen Gemeinden etwas sagen kann, muss er bei der eigenen Gemeinde aufräumen, muss er erstmal der eigenen Gemeinde sagen, was Jesus ihr zu sagen hat. Und das ist ja auch ein Prinzip für uns, bevor man da den Splitter im Auge vom Bruder irgendwie rausziehen kann, muss man zuerst mal den eigenen Balken da, den man da vorm Kopf hat, beseitigen. Wir kommen nun zum Sendschreiben an Ephesus. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaitner hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Mit dem Engel der Gemeinde, was ist damit wohl gemeint? Also wenn man so normal die Bibel ist, da stolpert man drüber, hat eine Gemeinde einen Engel? Haben wir einen Engel? Wer ist der Engel der AB Bern? Ist ein bisschen komisch. Engel der Gemeinde, was ist damit gemeint? Und der Engel der Gemeinde, der erscheint ja auch in allen sieben Sendschreiben. Wer ist der Engel der Gemeinden? Das ist wohl der federführende Älteste von der jeweiligen Gemeinde. Wie kommt man da drauf? Einmal deshalb, weil Angelos, das griechische Wort für Engel, das kann sowohl Engel wie auch Bote bedeuten. Interessant, Johannes der Täufer, der wird auch als Angelos bezeichnet. Aber das war ganz klar ein menschlicher Bote, der im Auftrag Gottes unterwegs war. In der Markus 1, Vers 2 im Griechischen, da wird für Johannes der Täufer das Wort Angelos gebraucht. Und es ist noch etwas interessant. In Offenbarung 1, Vers 17, da steht, dass der Menschensohn sieben Sterne in der Hand hält. Und dann wird weiter erklärt, diese sieben Sterne sind die sieben Engel der Gemeinden. Ich lese das gerade vor. In Offenbarung 1, Vers 20 ist die Erklärung für das, was in Offenbarung 1, Vers 16 steht. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, im goldenen Leuchter betrifft, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Und jetzt ist es so, dass wer die Kirchengeschichte durchliest, alle Schriften, die es da gegeben hat, das habe ich nicht getan. Ich habe dafür einen klugen Kommentar gelesen. Das ist ein hervorragender Kommentar. Und da kann man dann entdecken, dass in einem Brief von Polycarp, der war etwa 190 nach Christus, Ältester, Presbyter oder Bischof in Ephesus. Und der Polycarp hat in einem Brief den Philippus und den Johannes als große Sterne bezeichnet. Also große Sterne sind bedeutende Persönlichkeiten vor Gott. Und daher kann man sehr gut annehmen, die Engel bei den Sendschreiben, da ist eine bedeutende Persönlichkeit, menschliche Persönlichkeit von den Gemeinden, federführende Älteste jeweils. Und jetzt wollen wir zur Sache kommen. Was sagt nun Jesus der Gemeinde in Ephesus und letztlich damit auch uns? Es ist interessant. Das Erste, was Jesus der Gemeinde in Ephesus sagt, ist etwas über sich selbst. Jesus sagt als Erstes etwas über sich selbst. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip für den Gemeindebau. beim Gemeindebau, da ist nicht das allererste und wichtigste, wer wir sind, was wir können, was wir wollen, sondern das Allerwichtigste ist, wer Jesus ist, was er tut, was er will. Und deshalb ist so entscheidend wichtig, dass wir mal hören, was Jesus von sich selbst sagt. Was sagt Jesus hier über sich? Er sagt hier als erstes: Ich bin derjenige, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält. Ich bin derjenige, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand stellt. Die Sterne und die Engel, das sind ja letztendlich ganz wichtige Persönlichkeiten in der Gemeinde. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man Verantwortungsträger in der Gemeinde ist, wenn man wissen darf, ich bin in der rechten Hand Gottes getragen. Jesus hat mich in seiner rechten Hand. Denn es ist so, wenn man Verantwortung in der Gemeinde zu tragen hat, ist auch in anderen Berufen so, aber da ist es ja so, dass das manchmal recht eine herausfordernde und schwierige Sache ist, wo man manchmal auch angegriffen wird. Wenn man in der Gemeinde Verantwortung trägt, dann hat man es manchmal mit ganz schwierigen Entscheidungen zu tun, wo man nicht recht weiß, wie genau sollen wir uns jetzt entscheiden. Manchmal hat man es nicht nur mit schwierigen Entscheidungen zu tun, sondern auch mit schwierigen Menschen. Wie verhält man sich jetzt genau dieser Person gegenüber? Wie kann man sie zur Veränderung bewegen? Wie genau macht man das? Und dann ist es so, wenn man als Gemeinde unterwegs ist, dann ist man ja auch immer ein Stück weit als Gemeinde Gegenbewegung zu dem Mainstream der Gesellschaft. Und dann eine Gemeinde zu führen gegen den Mainstream der Gesellschaft, weil man sich an die Wahrheit Gottes hält, das ist eine sehr herausfordernde Sache. Und manchmal muss man da auch mit Anfechtung von innen oder von außen zurechtkommen. Und da tut der Zuspruch Gottes enorm gut, wenn Jesus selbst sagt: Und dich als Verantwortungsträger habe ich ganz besonders in meiner rechten Hand. Die rechte Hand, das ist ein Zeichen für die Stärke. Ich lasse dich nicht los, ich stärke dich. Ich bin da für dich, ich bin da für dich mit der Weisheit, die du brauchst. Ich bin da für dich auch mit der Allmacht von mir. Ich bin da für dich. Ich, der Dinge ändern kann, die du nicht ändern kannst. Und es ist wunderbar für dich zu wissen, du bist in der rechten Hand Gottes. Aber das Schöne ist, auch wenn man nicht Verantwortungsträger von der Gemeinde ist, Jesus hat auch für den ganzen Rest von der Gemeinde etwas Wichtiges zu sagen. Über sich selbst und über seine Beziehung zur Gemeinde. Nämlich als nächstes sagt ja Jesus hier: Ich bin auch derjenige, der unter den 7 Leuchtern umhergeht. Ich wandle mitten in den 7 Leuchtern umher. Das ist wunderbar zu wissen. Jesus sieht genau, was bei jedem Einzelnen von uns läuft. Jesus kennt jeden Einzelnen von uns. Jesus weiß ganz genau, wie es um die Gemeinde steht, um die Gemeinde als Ganzes, aber auch um jeden Einzelnen, weil Jesus geht umher unter den 7 Leuchtern. Er kennt seine Gemeinde. Und das bedeutet nichts anderes, als seine Gemeinde ist ihm unendlich wichtig. Deshalb sucht er Nähe, sucht er die Nähe zu seiner Gemeinde. Er geht in ihr umher. Deshalb nimmt er wahr, wie geht es den einzelnen Gliedern, weil sie Gott wichtig sind. Er hat sie ja erkauft mit seinem teuren Blut. Und es ist wunderbar zu sehen, Jesus, er nimmt uns wahr. Er sieht uns. Jesus ist auch damals da in der Gemeinde Ephesus umhergegangen. Und was hat er wahrgenommen? Er hat wahrgenommen Dinge, die zu kritisieren sind, aber vor allem auch Dinge, die zu loben sind. Das hat Jesus wahrgenommen. Und jetzt hat Jesus die Dinge nicht nur wahrgenommen, sondern er hat auch diese Dinge geredet zu seiner Gemeinde. Das ist ja das Tolle an Gott. Gott ist nicht nur ein Gott, der alles überblickt und sieht, sondern er ist auch ein Gott, der zu uns redet, der sich zu erkennen gibt und uns sagt, was Sache ist. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Gott redet durch sein Wort zu uns. Gott redet durch den Heiligen Geist zu uns. Gott redet. Doch die Frage ist, wie sieht es aus mit unserem Zuhören? Hören wir Gott? Hören wir Gott? Nehmen wir das wahr, was Gott uns zu sagen hat? Versuchen wir, ihn auch immer besser zu verstehen, seine Anliegen, seine Herzensanliegen? Und dann hören wir nicht nur Gott, sondern nehmen wir das, was er sagt, uns auch zu Herzen. Lassen wir uns von ihm bewegen und lassen wir Gott an uns wirken, sodass sein Redner Einfluss hat auf unsere inneren Herzenseinstellungen und auch auf unsere Verhaltensweisen. Ja, das ist mir ein großes Anliegen, dass wir eine hörende Gemeinde sind. Dass wir nicht nur wissen, wir haben Gott, der redet, sondern dass wir ihm auch zuhören und tun, was er uns sagt. Es ist wunderbar, einen lebendigen Gott zu haben, der Acht auf uns hat, der uns kennt, der uns liebt, der zu uns redet. Und wir wollen auch immer wieder auf ihn hören und wollen auch im Gebet darum bitten, dass er uns immer wieder zeigt, was dran ist. Im Gebet als Gemeinde, dass Gott uns führt und leitet, uns zeigt, was ist für uns als AB Bern dran, aber auch persönlich für uns, dass Gott zu uns reden kann, dass wir uns von Gott brauchen lassen. Jesus ist in der Gemeinde Ephesus umhergegangen, hat die Gemeinde wahrgenommen und was hat er gesehen? Er hat sehr viele Lobenswertes gesehen. Wir lesen ab Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und hast vieles ertragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Und dann noch Vers 6b oder 6. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Jesus kennt die Werke und Mühe, die die Gemeinde in Ephesus an den Tag legte. Von der Stadt Ephesus wissen wir, das war eine Großstadt. Das war die Hauptstadt von der Provinz Asia und die Provinz Asia war eine ganz wichtige Provinz damals im Römischen Reich. Ephesus hat zu den größten Städten der damaligen Zeit gehört. 300.000 Einwohner hatte Ephesus. Wer weiß, wie viele Einwohner Bern hat? Etwas weniger wie die Hälfte, also mehr wie doppelt so groß wie Bern war Ephesus. Das müssen wir uns einfach mal ein bisschen vor Augen halten. Zürich hat jetzt gerade so um die 400.000, also knapp an Zürich dran. Mehr als doppelt so groß wie Bern war Ephesus. Also es war eine bedeutende Stadt. Auch wirtschaftlich war Ephesus eine ganz bedeutende Handelsstadt. Und als wichtige Stadt hat man natürlich Einfluss auf die umliegende Gegend. Wir würden heute sagen auf die Agglomeration. Also Ephesus war eine hochbedeutende Stadt im Römischen Reich, einmal global gesehen, aber dann auch für die ganze Agglomeration. Und jetzt gab es in dieser wichtigen, bedeutenden Stadt eine christliche Gemeinde. Und diese Gemeinde, die legte lobenswerte Werke an den Tag und hat sich bemüht und wirklich viel getan. Super, lobenswert. Und wir wollen uns fragen, worin bestanden die Werke, die Ephesus da gemacht hat, die Gemeinde in Ephesus? Wenn man die Bibel liest, dann weiß man, der Paulus hat die Timotheusbriefe ja an Timotheus geschrieben und Timotheus war wirksam in Ephesus. Und jetzt wenn man den Timotheusbrief, 1. Timotheusbrief liest, in Kapitel 5, da merken wir, in Ephesus, da gab es Witwen. Und die Gemeinde in Ephesus, die hat sich um die Witwen bemüht. Sie hat sich um die Witwen gekümmert, gerade die gläubigen Witwen, die treu dem Herrn nachgefolgt sind. Und man hat die Witwen finanziell unterstützt, die hat man nicht hängen lassen. Warum war das nötig? Ganz klar, der römische Staat, das war kein Sozialstaat, sondern das war ein Militärstaat. Also arme Witwen, das war dem römischen Staat doch egal, denen war es wichtig, dass man gute Schwerter hat, gute Soldaten und seine Grenzen gut sichern konnte. Das war dem römischen Staat wichtig. Aber die armen Witwen, das war dem römischen Staat total egal. Und jetzt hatte die Gemeinde in Ephesus dieses wunderbare Werk, dass sie sich sozial um diese Witwen gekümmert hat. Sie hat nicht gesagt, ist deine Sache, schau du selbst so, wie du über die Runden kommst, sondern man hat sich der armen Witwen angenommen. Man hat sich sozial engagiert, weil man gesehen hat, da ist eine Not. Und diese Witwen sind würdig, dass man sie unterstützt. Und dann hat man sie unterstützt und hat sie nicht einfach hängen lassen. Also durch gute Werke hat sich die Gemeinde hervorgetan. Und dann heißt es weiter, dass sie sich bemüht hat, Mühen hatte. Was waren das für Mühen? Das griechische Wort, was hier verwendet wird, wird im Neuen Testament sehr häufig gebraucht für die missionarischen Mühen. Also wenn man sich einsetzt für den inneren Gemeindeaufbau, dass die Gemeinde innerlich wachsen kann, die Gläubigen gestärkt werden im Glauben, Jesus ähnlicher werden, das sind Mühen. Aber auch wenn man sich müht, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Also Missionsarbeit, das sind die Mühen, durch die sich die Gemeinde in Ephesus ausgezeichnet hat. Und das ist genial. Das ist genial, wenn eine Gemeinde sich nicht einfach nur um sich selber dreht, dass man es schön und recht hat und selber erbaut wird, sondern dass man auch den missionarischen Auftrag wahrnimmt nach außen. Aber dann ist es auch wieder wichtig, wenn Menschen sich bekehren, dass sie wieder im Glauben gestärkt werden und zugerüstet werden, wieder anderen das Evangelium zu sagen. Und das hat man gemacht in Ephesus. Die hatte große Mühe darin gezeigt, den inneren und den äußeren Gemeindeaufbau voranzutreiben. Vorbildlich, super. Können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Und dann lobt Jesus noch etwas Drittes in der Gemeinde. Nämlich, dass man in ihr Böse nicht einfach erträgt, falsche Apostel und Lehrer auch als solche hinstellt, also ihr Lehrer beim Namen nennt. Und dann heißt es hier auch, und die Werke der Nikolaiten hasst die Gemeinde. Was sind denn die Nikolaiten gewesen? Es waren Leute, die christlich irgendwie geprägt worden sind, Kontakt hatten zur Gemeinde. Und dann haben die eine Irrlehre in die Gemeinde hineingebracht. Die haben nämlich gesagt, es ist egal, wie du als Christ lebst. Ehebruch ist nicht so tragisch. Oder Götzendienst kann man auch irgendwie mit vereinbaren. Also leb so, wie du willst, ist alles auch recht. Übrigens weiß man das auch aus der Kirchengeschichte, was eben die Nikolaiten waren. Und das ist einfach vor Gott nicht recht. Und die Gemeinde in Ephesus, die hat es ganz genau gleich gesehen wie Gott und hat gesagt, das ist nicht recht, was die Nikolaiten da machen. Und die haben das einfach auch gehasst. Und jetzt bei all den drei lobenswerten Sachen sagt Jesus noch etwas. Er sagt, und in allem hast du Geduld bewahrt und bist leidensbereit gewesen für den Namen Jesu. Die Gemeinde war eine geduldige Gemeinde und war leidensbereit für den Namen Jesu. Mit anderen Worten, die Gemeinde ist dran geblieben. Dran geblieben, auch dann, wenn es sie etwas gekostet hat. Und das ist nicht selbstverständlich. Wenn eine Gemeinde dranbleibt, wenn wir dranbleiben, auch dann, wenn es uns etwas kostet. Die Gemeinde in Ephesus, das war überhaupt nicht selbstverständlich, wie sie gelebt hat. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man sich als Gemeinde um die sozial Schwachen kümmert und sich ihrer annimmt, auch wenn das einen was kostet. Es ist nicht selbstverständlich als Gemeinde, dass man missionarische Gemeinde ist, dass man sowohl für den inneren Gemeindeaufbau bedacht ist, dass man in der Lehre wachsen kann als Gemeinde. Das ist nicht selbstverständlich, aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass man den evangelistischen Auftrag nicht aus den Augen verliert, sondern dran bleibt, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist nicht selbstverständlich. Das war in der Gemeinde Ephesus so vorhanden, wunderbar. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dran zu bleiben, leidensbereit zu sein, wenn es darum geht, auch Dinge, die nicht in Ordnung sind, anzusprechen und die in Ordnung zu bringen. Menschen, ein Glaubensbruder, eine Glaubensschwester darauf hinzuweisen, du, da stimmt was nicht in deinem Leben, da bist du auf dem Holzweg. Ja, das kann einen was kosten. Je nachdem kann man da angefahren werden, oder dass man lieblos sei und alles Mögliche. Oder auch wenn wir als Gemeinde uns einsetzen, die Wahrheit zu sagen und dann Gegenwind von der Gesellschaft bekommen, das kann uns etwas kosten. Und es ist nicht selbstverständlich, wenn man dranbleibt, geduldig, beharrlich dranbleibt und sich das alles etwas kosten lässt. Und das war bei der Gemeinde in Ephesus alles vorhanden. Also stellen wir uns mal vor, wir wären damals in der Gemeinde Ephesus mal zu Besuch gewesen und hätten gesehen, wie die Gemeinde läuft, wie die sich sozial engagiert, wie die missionarisch, sowohl innerlich wie auch äußerlich, super gut aufgestellt ist und wie die auch umgeht mit ihrer Lehre, mit schwierigen Personen, mit ungehorsamen Leuten. Ja, da hätte man gedacht, sag mal, wie kann man genau bei euch Mitglied werden? Also so eine flotte Gemeinde war das. Super gut aufgestellt. Eine vorbildliche Gemeinde. Wenn Jesus uns anschaut als Gemeinde, sieht er uns auch als so eine vorbildliche Gemeinde? Findet er auch so lobende Worte bei uns? Wenn es darum geht, sich um diejenigen zu kümmern, die schwach sind, die krank sind, die nicht mehr können, nimmt er uns als Gemeinde wahr, die sich bei den Leuten engagiert? Mag sein, dass Jesus da uns loben kann. Vielleicht sagt Jesus uns aber auch, ja, da gibt's noch Wachstumsbedarf bei dir. Oder wenn es um unseren missionarischen Auftrag geht, sowohl nach außen Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, aber auch nach innen, dass die Gemeinde von innen her stark werden kann, dass Jesus da ganz vorzüglich lobende Worte findet. Aber vielleicht ist es auch so, dass Jesus meint, ja, da gibt's noch Dinge, die verändert werden können, wo Potenzial noch brach liegt, das man noch ausfüllen sollte. Oder auch, wenn eine Verirrung in der Gemeinde herrscht, wenn das Wort Gottes bei dem einen oder anderen vielleicht im Leben, vielleicht im Glauben nicht ganz so beherzigt wird, wie es beherzigt werden sollte. Vielleicht sagt Jesus da, ja, schau, da gibt es noch Dinge, die verändert werden sollten. Aber vielleicht ist alles auch im grünen Bereich und Jesus sagt, super, weiter so, kein Problem. Also in Ephesus jedenfalls war das so. Das war eine Gemeinde, wo alles in diesem Ding im grünen Bereich war. Tipptopp, Jesus hatte in dieser Hinsicht nichts zu kritisieren. Und jetzt ist es bei Gott aber auch so, dass Gott nicht nur das Äußere sieht. Gott sieht nicht einfach nur das, was vor Augen ist, sondern Gott sieht auch das Herz. Gott hat auch in das Herz der Gemeinde in Ephesus gesehen, wie Gott ja auch in unser Herz, in dein Herz und in mein Herz sehen kann. Und was hat Jesus damals gesehen? Er musste etwas ganz Schwieriges der Gemeinde in Ephesus sagen. Eigentlich wir hätten uns das wahrscheinlich nicht so gewagt. Weil äußerlich, wir hätten nichts zu kritisieren gehabt, aber Jesus sieht das Herz an und jetzt muss er etwas sehr Schwerwiegendes sagen. Er sagt, Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was hat Jesus da gesehen? Was bedeutet das genau? Du hast deine erste Liebe verlassen. Was ist genau die erste Liebe? Eigentlich ist es ganz klar, was die erste Liebe ist. Das ist nämlich die Liebe, wo man zum Herrn hat, wenn man sich ganz frisch bekehrt hat. Und wenn man sich ganz frisch bekehrt hat, da ist einem etwas ganz, ganz deutlich vor Augen. Nämlich, Jesus hat für meine Sünden bezahlt. Jesus hat aus Liebe sich selbst hingegeben, ist in den Tod gegangen, um mich zu erlösen, um mir das größte Geschenk zu machen, was es überhaupt gibt. Nämlich das ewige Leben, die Vergebung der Sünden, persönliche Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und dann ist mal Jesus so unendlich dankbar gegenüber, dass er das für uns getan hat. Das ist die erste Liebe. Und jetzt zeigt sich die erste Liebe nicht nur in der Dankbarkeit Jesus gegenüber, was er uns geschenkt hat, sondern die erste Liebe zeigt sich auch darin, dass wir uns aus Dankbarkeit, aus Liebe zu unserem Herrn Jesus und selbst Jesus hingestellt haben und gesagt haben, und Herr, von nun an sollst du der Herr über mein Leben sein. Ich möchte dir voll und ganz zur Verfügung stehen, die ganz Hingabe, dass wir uns ganz Gott hingeben, ganz Jesus zur Verfügung stellen. Das beinhaltet auch die erste Liebe. Also die erste Liebe, wir sind Gott unendlich dankbar, wie er uns beschenkt hat. Und dann aus Dankbarkeit Gott gegenüber sagen wir, und Herr, mein ganzes Leben soll dir gehören. Das umfasst die erste Liebe. Und jetzt achten wir mal drauf. Was ist für Gott eine äußerlich perfekte Gemeinde wert, wo wirklich alles stimmt, aber die erste Liebe fehlt? Wie sieht Gott so eine Gemeinde an? Was denkt er über sie? Ganz klar, er denkt über sie, diese Gemeinde, diese äußerlich perfekte Gemeinde ist korrekturbedürftig. Und das zeigt uns etwas an, das auch für uns ganz entscheidend ist als Gemeinde. Es gibt etwas Wichtigeres, als äußerlich perfekt zu sein. Das ist ganz wichtig. Es gibt etwas Wichtigeres, als äußerlich perfekt zu sein. Es gibt etwas Wichtigeres, als die ganz reine, perfekte, saubere Lehre zu haben. Es gibt etwas Wichtigeres, als sozial tiptop engagiert zu sein. Es gibt etwas Wichtigeres, als dass unsere Aktivitäten im missionarischen Bereich vorbildhaft sind. Und dieses Wichtigere ist unsere Liebe zu dem Herrn Jesus. Die anderen Dinge, die sind auch alles ganz wichtige Dinge. Aber wichtiger ist unsere Liebe zum Herrn Jesus. Und wenn die Liebe zum Herrn Jesus fehlt, die erste Liebe nicht mehr so da ist, wie sie sein sollte, dann gilt es etwas zu tun, nämlich Jesus sagt hier, dann gilt es Buße zu tun. Oder ein anderes Wort für Buße ist ja Umkehr. Es gilt umzukehren zur ersten Liebe. Wir haben ja das Jahr 2017. Das Jahr 2017 ist Reformationsjahr. Und zwar deshalb ist Reformationsjahr, weil der Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Schlosstür zu Wittenberg geschlagen hat. Und die erste These, die ist eine ganz wichtige These, die lese ich gerade vor. Da hat er nämlich geschrieben, da unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben des Gläubigen Buße sein soll. Also Buße tun, umkehren, das tun wir nicht nur bei der Bekehrung einmalig, sondern es geht darum, diese erste Liebe, die wir bei der Bekehrung entfacht haben oder die Gott uns entfacht hat, diese erste Liebe auch immer wieder zu erneuern, neu anzufachen, dass wir Tag für Tag aus der Dankbarkeit Jesus gegenüber herausleben, dass er für uns gestorben ist, dass er uns vergeben hat. Und dass wir uns jeden Tag neu aus Dankbarkeit Jesus uns ganz zur Verfügung stellen und sagen, und Herr Jesus, du darfst heute über mich verfügen, so wie du möchtest. Warum ist es so entscheidend wichtig, dass wir unser Gemeindedasein aus dieser Liebe heraus leben? Ganz einfach, das ist deshalb so entscheidend wichtig, weil wir nur mit dieser ersten Liebe auch die Kraft haben, unser Gemeindedasein in rechter Weise zu leben. Sonst können wir unser Gemeindedasein nicht in rechter Weise leben, wenn diese erste Liebe fehlt. Achten wir mal drauf. Wenn die Liebe uns zum sozialen Engagement antreibt, wenn die Liebe uns dazu antreibt, uns auch für die Schwachen zu investieren, da ist uns nämlich der Einsatz für die Schwachen, auch für die mühsamen Schwachen, nicht eine Last, sondern eine Freude. Weil wir sie aus der Liebe zum Herrn Jesus heraus machen und nicht aus einer Verpflichtung heraus, die wir einfach erfüllen müssen, weil das dazugehört zum Gemeindeprogramm, sondern aus der Liebe zum Herrn machen wir das. Und dann ist uns das Tragen der Last des anderen eine Freude und eben keine Last. Und wenn die Liebe uns zum missionarischen Aufbau der Gemeinde antreibt, zum inneren wie auch zum äußeren missionarischen Aufbau, da müssen wir uns nicht über bestimmte Methoden und so, wie man es am geschicktesten anstellt, machen, ob man jetzt da im Stehen da redet oder im Sitzen oder wie auch immer, ob man Traktätli verteilt oder ob man mehr auf Freundschaftsevangelisation aus ist. Da müssen wir uns nicht über die Methoden streiten, sondern da sind wir vereint im Anliegen, das uns der Herr Jesus gegeben hat, Menschen zu Jüngern zu machen. Da sind wir in dem Anliegen vereint, dass Menschen für Gottes Sache gewonnen werden können. Und wenn uns die Liebe auch dort antreibt, wo es darum geht, vielleicht Glaubensschwister zu korrigieren, dann geht es, wenn wir die Dinge ansprechen, nicht irgendwie um eine dogmatische Besserwisserei oder eine Rechthaberei, wer eben auf der rechten Seite ist, sondern da geht es darum, dass Menschen gesund werden dürfen im Glauben. Und dann suchen wir auch, wenn wir es aus der Liebe herausmachen, nach Wegen, wie wir die Wahrheit in Liebe sagen können. Wir gehen nicht umher und schlagen die Wahrheit den anderen über den Kopf, sondern wir suchen nach Wegen, wie wir die Wahrheit in Liebe sagen können. Und da hilft uns ja Jesus dabei, durch den Heiligen Geist. Wir dürfen ihn um Weisheit bitten und die Weisheit wird er uns geben. Also die erste Liebe, die ist auch bei uns entscheidend. Und jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage, wie sieht es bei uns aus? In Hinblick auf die erste Liebe. Wie sieht es bei dir? Wie sieht es bei mir aus mit der ersten Liebe? Gibt es da vielleicht Bedarf, umzukehren? Jesus ermutigt uns, umzukehren. Es lohnt sich, umzukehren. Das ist das Beste, was man machen kann, in dieser ersten Liebe zu leben. Aber Jesus, er hat jetzt die Gemeinde in Ephesus nicht nur ermutigt, umzukehren, sondern er hat sie auch ermahnt in Hinblick darauf, wenn sie es nicht tut. In Vers 5, da lesen wir, wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Das ist ein Gerichtswort von Jesus, eine ernste Sache, die er hier sagt. Aber was hat das genau zu bedeuten? Was sagt Jesus damit, einer Gemeinde, die vorbildlich lebt, aber die ihre erste Liebe verloren hat, sagt Jesus dieser Gemeinde und droht er ihr an, wenn du nicht umkehrst, dann gehst du ewig verloren. Das steht hier so nicht. Es steht hier, dann werde ich den Leuchter wegrücken, von der Stelle wegrücken, wo er momentan ist. Also momentan ist die Gemeinde Ephesus ja eine total vorbildliche Gemeinde. Alle Gemeinden können sich was an ihr abschneiden. So gut verhält sich die Gemeinde. Aber wenn die erste Liebe fehlt, dann wird das äußerlich Gute bald nicht mehr gut sein. Die Taten der Liebe zum Nächsten, das wird irgendwann Gesetzlichkeit sein und dann eine ernsthafte Pflicht und dann ist das nichts mehr Attraktives. Dann ist es bald eine sehr erstarrte Gemeinde, von der man nichts mehr als Vorbild abschneiden kann. Die Gemeinde verliert ihre innere Kraft. Und dann muss Jesus eben diesen Leuchter wegrücken. Dann ist die Gemeinde nicht mehr eine vorbildliche Gemeinde. Und deshalb ist es Jesus so ein großes Anliegen, dass die Gemeinde ihre Stellung bewahren kann. Die vorbildliche Stellung. Deshalb möchte Jesus, dass sie umkehrt. Dass sie umkehrt zur ersten Liebe. Ja, Jesus ist es ein großes Anliegen, dass seine Gemeinde eine von der Liebe getriebenen Gemeinde ist. Und das ist auch, ich denke, unser aller Anliegen, dass wir nicht einfach Gemeinde sind, weil wir Gemeinde sind aus Tradition und die Dinge immer so machen, weil wir sie so gemacht haben und aus Verpflichtung heraus und so, sondern dass die Liebe Gottes uns antreibt. Das soll das Wichtigste sein in unserem Leben, persönlich, aber auch als Gemeinde. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das erste Sendschreiben endet schließlich mit einer sehr ermutigenden Verheißung. Da heißt es nämlich, Vers 7, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Und jetzt dürfen wir eins nicht machen. Diese Verheißung, diese wunderbare Verheißung missverstehen. Man kann die nämlich sehr einfach missverstehen. Nämlich man kann sie dahingehend missverstehen, dass man denkt, und jetzt müssen wir Überwinder sein. Jetzt müssen wir mega uns anstrengen, mega Werke der Umkehr machen, mega uns verändern. Alles aus eigener Kraft, damit wir einmal da im Paradies sein können und vom Baum des Lebens essen können. Wenn wir so diese Worte hier verstehen, dann missverstehen wir diese Worte ganz kräftig. Denn überwinden, das haben wir nicht verstehen als etwas, was wir aus eigener Kraft machen, sondern das haben wir in ganz anderer Hinsicht zu verstehen. Und dazu hilft uns der erste Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Jetzt im Reformationsjahr darf man ja ab und zu Luther zitieren. Das ist schön, der hat nämlich viele gute Dinge gesagt. Nicht nur gute Dinge, aber viele gute Dinge hat er gesagt. Und ein ganz wichtiges Prinzip für die Schriftauslegung, was der Luther auf den Punkt gebracht hat, ist Scriptura, Scriptura Interpres. Die Schrift legt die Schrift aus. Also, wenn man die Heilige Schrift verstehen will, muss man einfach auch die Bibel an anderen Stellen lesen. Und je mehr man die Bibel liest, desto mehr versteht man die Bibel. Und jetzt steht im Hinblick auf das Überwindersein, wer überwindet. Im ersten Johannesbrief ist ja derselbe Autor, also menschlicher Autor, der das geschrieben hat. 1. Johannes 5, Vers 4, da steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Also mit anderen Worten, wer überwindet, dem werde ich geben. Das bedeutet, wer wiedergeboren ist, das ist ein Überwinder. Wenn wir uns bekehrt haben und die Wiedergeburt erlebt haben, müssen wir uns nicht Gedanken machen, wie genau kann ich überwinden, sondern wir sind Überwinder. Wie sind wir Überwinder? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Durch unsere Verbindung mit Jesus sind wir Überwinder. Und darum geht's letztendlich, dass wir unsere Beziehung mit Jesus Christus leben. Dass wir aus dem Dank herausleben, was Jesus für uns getan hat. Und dass wir uns Jesus zur Verfügung stellen und sagen, und Herr Jesus, du darfst mich gebrauchen, so wie du möchtest. Ich stehe dir zur Verfügung. So wollen wir als Einzelperson leben, so wollen wir als Gemeinde leben. Und dann dürfen wir ganz getrost mit der Gewissheit auch unser Leben führen. Und eines Tages, wenn ich mal gestorben bin oder wenn Jesus wiederkommt, dann werde ich von dem Baum des Lebens essen können. Dann werde ich in Ewigkeit mit meinem Herrn verbunden sein, im Paradies Gottes. Und auf diese Zeit dürfen wir uns freuen. Und auf unserer Reise zu diesem wunderbaren Ziel hin, da wollen wir möglichst viele Menschen noch mitnehmen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort. Danke für die Ermutigung, aber danke auch für die Ermahnung. Und hilf du uns zu sehen, wo wir umkehren müssen. Und wir danken dir so sehr, dass du dich selbst uns hingegeben hast, damit wir das Leben haben dürfen. Und aus Liebe zu dir wollen auch wir uns ganz dir zur Verfügung stellen, dass du uns brauchen kannst in dieser Welt. Zum Aufbau deiner Gemeinde und zu deiner Verherrlichung. Amen.